Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich möchte auch euch Kindern mal ganz herzlich Danke sagen. Ich finde es wirklich super, wie ihr da uns beschenkt habt heute Morgen. Das ist mega schön, richtig weihnachtelig. Ja, Weihnachten ist ja die Geschichte, die weite Teile der Welt seit 2000 Jahren bewegt. Weihnachten ist die Geschichte von einem grossen Geschenk. Und ich denke, Geschenk ist ja momentan recht ein Thema. Gerade nicht nur bei den Kindern, wahrscheinlich vor allem bei den Kindern. Ich hoffe, ihr habt schon ein paar tolle Sachen bekommen. Oder werden es noch, vielleicht heute. Ich habe mir also überlegt, weil wir all die Geschenke, die wir alle miteinander schon jemals bekommen haben, wenn wir die auf ein Bike tun, da aussen auf dem Platz da vielleicht, so auf der Strasse. Was denkt ihr, wie grosse Bike gebe ich das? Es wäre mega hoch. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, wo sind die Geschenke jetzt alle? Müsst ihr wahrscheinlich sagen, ja, viele sind irgendwo im Güterkübel gelandet. Aber so ist das Leben. Oder so ist einfach das Leben. Aber heute geht es um eine andere Art von Geschenk. Heute geht es um ein Geschenk. Wer das entdeckt, der wird sich lebenslang fast jeden Tag daran freuen. Ich erzähle euch Geschichte, wie sie im Lukas 2 aufgeschrieben ist. Und ich lese die jetzt nicht einfach vor, sondern ich erzähle sie. Ausser die ersten Verse, die lese ich vor. Wir starten da im Lukas 2. Da heisst es, zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus eine Volkszählung im ganzen römischen Reich an. Das ist der Herr Augustus. Könnt ihr euch bitte verneigen, das war ein Kaiser. Nein, verneigen ihn nicht, ist okay. Der Kaiser Augustus. Und weiter heisst es, alle Menschen kehrten in ihre Heimatstadt zurück, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Also die Weihnachtsgeschichte, die fängt nicht irgendwie mit dem Krippli an, sondern mit dem römischen Kaiser Augustus. Und der hat die Volkszählung angeordnet. Der Augustus war dort mal der höchste Mann, der höchste Mensch der Welt, der mächtigste Mensch der Welt. Und er war auch verwandt mit dem Julius Caesar, so irgendein weit entfernter Nachkommen, und eben Kaiser. Er hatte ein grosses Reich gehabt. Wir sehen da so das Reich zur Zeit von Jesus. So hat es jemand ausgesehen. Und Kind, kann mir mal jemand von euch zeigen, mit dem Pointer da, wo die Schweiz ist? Aaron, zeig mal, schau, da ist der Pointer. Da, bei dem roten da, Strichli, kannst du mal pointen. Wo ist die Schweiz? Ja, oben in Italien ist nicht schlecht. Und wer kann sagen, wo Israel ist? Wo ist Jesus geboren? Kannst du es weiterreichen? Vielleicht hinten, ein Stück hinten, vielleicht hat da jemand. Der rote Strich ist der Pointer. Der rote Strich. Oh, jetzt ist. Das ist aber ganz falsch. Das ist halt. Die älteren Semester kommen da nicht so draus mit diesen Sachen. Gell? Also da ist Israel. Genau. Er hätte es schon gewusst, hat es noch nicht zeigen können. Hier hinten, dort in diesem Land ist die Weihnachten, hat die angefangen. Und der Kaiser Augustus, eben der hier, der hat sehr erfolgreich regiert. Unter ihm hat es Wohlstand gegeben und einigermaßen Frieden, und das hat in dieser Zeit doch aus etwas geheissen. Wahrscheinlich war er der beste Regent, den die Römer je hatten. Aber, wie das so ist, die haben extrem viel Geld gebraucht. Der hatte einen Verwaltungsapparat, also ich habe selber auf der Verwaltung geschafft, aber das war natürlich gerade jenseits gewesen, oder in Rom. Dann haben sie viele Soldaten gebraucht, die da Grenzen auch rundherum gesichert haben. Und die haben Lohn bekommen, Sold. Dann hat er Paläste erstellt, hat Strassen gebaut, militärische Anlagen, und das hat enorm viel Geld gekostet. Und darum hat er befohlen, dass alle sich in die Liste eintragen müssen, damit er dann Steuern kann optimal erheben kann, um all das zu finanzieren. Und so haben alle müssen in ihre Heimatort gehen. Und mich würde mal wundern, Kinder, kennt ihr euren Heimatort? Also, Lamar, wo kommst du her? Heimatort? Ja, das ist ein bisschen genauer, du musst schon haben. Der Heimat, weiss jemand der Heimatort? Ist jemand von der Heimatort Zürich, Tatjana? Von wo bist du? Woher? Ja, ist gut, das lange gelernt. In welchem Kanton ist das? Aargau, ah, okay. Dann, ah, ich habe nichts gesagt, ich habe gar nichts gesagt. Genau, Heimatort. Oder ich komme zum Beispiel von Dürnten, Zürich-Oberland. Also wenn man das nicht kennt, sind wir selber geschuld. Das ist der Nabel von der Schweiz. Genau, oder auch nicht. Aber ja, auf jeden Fall von Dürnten. Und da haben jetzt alle Juden müssen an ihren Heimatort reisen, um sich dort eintragen zu lassen. Und das sind Tausende von Leuten gewesen, die da haben müssen da im Land umziehen. Viele sind da zu Fuß unterwegs gewesen. Das war recht mühsam gewesen. Und die haben daheim ihr Geschäft müssen liegen lassen, haben in dieser Zeit kein Geld verdient. Also, schon ein bisschen blöd, oder? Es wäre sicher irgendwie auch ein bisschen einfacher gegangen. Aber der Kaiser Augustus hat gefunden, ist mir egal, machen das jetzt einfach. Der Kaiser Augustus ist auffällig, der spielt in der weiteren Weihnachtsgeschichte gar keine Rolle mehr. Nicht einmal so eine kleine. Der kommt nicht mehr vor. Da kann man sich durchaus auch fragen, warum kommt er überhaupt vor? Warum kommt er in dem ersten Satz vor, wenn er sonst keine Rolle spielt? Damit wird klar, weil er vorkommt, wird klar, dass der höchste Mann von der damaligen Welt an einem noch höheren muss dienen. Nämlich dem König von allen Königen. Kommen wir da noch darauf zurück. Und so ist jetzt also eines Tages ein römischer Bote auf Nazareth gekommen und hat den Befehl verlesen. Und da ist ein Mann namens Josef, ein einfacher Zimmermann, der hat die Botschaft auch gehört. Und der Josef war ein Nachkomme vom König David. Das heisst, der Josef, so einfach wie er war, hat königliches Blut in sich gehabt. Und jetzt hat er drum müssen von Nazareth in Galiläa, ganz im Norden, hat er in den Süden abreisen vom Land auf Bethlehem in Juda. Und das hat er gemacht, um sich eintragen zu lassen. Der Josef ist nicht alleine gereist, sondern er hat eine Frau dabei gehabt. Und die hat Maria geheissen, seine Verlobte. Und die war schwanger gewesen. Jetzt müsst ihr wissen, die Verlobung war in dieser Zeit viel mehr als heute. Nämlich mit der Verlobung war eine Ehe rechtsgültig geschlossen gewesen. Also du bist eigentlich schon geheiratet gewesen. Hast einen rechtsgültig geschlossenen Ehevertrag gehabt. Nur war der Vertrag noch nicht vollzogen gewesen. Darum in gewissen Bibelstellen heisst es, Josef, ihr Mann, sagt dort gewesen. Du denkst, ja, was ist jetzt? Der Mann war ihr Verlobt gewesen. Das ist eigentlich beides gleichzeitig. Das ist eine Logik. Aber die Brut hat während der Verlobungszeit nicht beim Bräutigam gelebt, sondern die ist erst vollzogen worden, wo dann die Frau beim Hochzug ins Haus vom Mann gekommen ist. Was kein Mensch außer dem Paar gewusst hat, dass der Josef nicht der Vater war von dem Kindli, sondern dass das Kindli durch den Heiligen Geist gezeugt worden ist. Mit anderen Worten, Gott selber hat das Kindli gezeugt. Jetzt ist Maria nicht nur schwanger gewesen, sie ist hochschwanger gewesen. Sehr hochschwanger, kurz vor der Geburt. Und Maria ist überhaupt nicht glücklich gewesen, dass sie diese Reise mitmachen musste. Man nimmt an, es ist etwa 4 Tage gegangen, die Reise. Vielleicht hat sie auf dem Esel reiten können. Wir wissen es nicht, weil die Bibel sagt nichts darüber, aber es könnte sein, also ich hoffe es fest für sie. Aber trotzdem wird es ja wohl mega schwierig sein. Ich meine, ich kann ja nicht mitreden, aber alle die Frauen, die schon also, schwanger waren, die wissen, also die können sagen, das ist also alles andere als das, was man sich wünscht. Hochschwanger auf dem Esel zu reiten. Und Maria hat Gottes Führung nicht können verstehen. Er hat es nicht können nachvollziehen. Aber es musste so sein. Weil Gott hat nämlich 700 Jahre voran in der Bibel aufgeschrieben lassen, dass der Messias in Bethlehem auf die Welt kommt. Können nachlesen, Micha 5, Vers 1, steht dort geschrieben, 700 Jahre voran. Und so hat Jesus müssen in Bethlehem auf die Welt kommen. Und jetzt hat dummerweise Maria in Nazareth gelebt. Und wie sollte jetzt die für die Geburt auf Bethlehem reisen? Wie soll das gehen? Gott hat seine Wege gehabt, um das so einfädeln. Und jetzt sehen wir bis dahin 2 wichtige Sachen. Nämlich erstens mal, Gott ist mächtiger als jeder Weltherrscher. Sogar der römische Kaiser hat am König von allen Königen dienen. Er musste den Befehl erlassen. Er musste Jesus auch wie zudienen und ihm den Vorrang geben. Aber immerhin, am Kaiser Augustus ist der Monat August gewidmet worden. Also im August, im Sommer, der Monat, ist im Kaiser Augustus gewidmet worden. Also immerhin. Die Römer haben ihm zu Ehren das gemacht. Und das Zweite, so dass er über das wegkommt wahrscheinlich, dass er nicht in der Weihnachtsgeschichte noch eine größere Rolle spielt. Und das Zweite, was für uns wichtig ist, Für Maria war das Ganze ein Problem. Und jeder von uns, auch wenn ich jetzt nicht jeden kenne, ich weiss, jeder von uns hat manchmal Probleme im Leben. Manchmal sind es grössere, manchmal sind es kleinere, aber wir alle haben Probleme. Und jetzt ist die Frage auch, warum? Warum ist denn das eigentlich nötig, dass wir manchmal Probleme haben? Ich meine, Gott ist ja allmächtig. Er könnte es ja so einrichten, dass wir nie Probleme hätten. Gott hat einen Plan gehabt mit der Maria und ihrem Kind. Sie hat müsse dorthin. Und Gott hat mit uns allen einen Plan. Auch mit dir. Und wir können diesen Plan können wir leben, wenn wir mit Jesus leben, mit Gott leben. Und manchmal heisst es jetzt auch, dass wir wegen gehen wie Maria, die für uns völlig unverständlich sind, damit der Plan von Gott sich an uns erfüllt. Zum Beispiel, der Wechsel von uns als Familie von Bülach an, das ist etwas, was uns enorm herausgefordert hat. Wenn wir mal vorstellen, eine ganze Familie irgendwo rauslösen, das ganze Umfeld und an einen Ort an, den man eigentlich niemand kennt. Also für uns war das recht herausfordernd gewesen, aber ich weiss, Gott hat einen Plan mit dem. Und darum lohnt sich das auch, so Sachen. Weil er einen Plan hat, der viel grösser ist als die Probleme, wo man im Moment drinsteht. Das Dumme ist jetzt einfach, dass wir manchmal den Plan nicht erkennen können. Dass es für uns wie keinen Sinn macht, Schwierigkeiten im Moment. Es ist sehr oft so, dass man es erst im Nachhinein erkennen kann. Nach dieser anstrengenden Reise sind sie schließlich in Bethlehem angekommen. Endlich. Endlich hat die Plagerei ein Ende gehabt. Endlich würden die Schwierigkeiten aufhören und sie wären am Ziel. Jetzt wird alles gut. Stimmt das, Kind?
Nein.
Nicht ganz. Nicht ganz. Dummerweise sind sie ja nicht die Einzigen gewesen, die Idee hatten, die müssen auf Bethlehem reisen. Der Ort war völlig überfüllt. Und sie sind von einer Herberge zur nächsten gehetzt und überall hat es geheißen, sorry, wir sind voll, kein Platz mehr. Und ihrer Not ist ihnen nichts anderes übrig geblieben, als sich in einem Stall einzurichten. Jetzt stell dir das mal vor. Ich weiss nicht, wenn ihr das letzte Mal im Stall waren, aber dort verrichten Kühe und andere Tiere manchmal ihr Geschäft. Und das, wenn es man nicht rausräumt, dann schmeckt das ein bisschen. Und nicht nach Chanel Nummer 5, sondern ein bisschen nach anderen Sachen. Und jetzt sind die kurz vor der Niederkunft sind die in so einen Stall rein und haben sich dort niedergelassen. Also, wo unsere Kinder auf die Welt gekommen sind, sind wir ins Spital gegangen. Dort war es super, dort war es porentief rein, kann man sagen. Dort hat es keinen Staubsauger gehabt, sondern einen Staubsucher. Es war wirklich also ganz etwas anderes gewesen. Und jetzt liegt Maria im Stall zwischen den muhenden Kühen. Und was denkt ihr, wie ist Maria echt gegangen? Habt ihr eine Idee? Mal Kind vielleicht zuerst. Könnt ihr euch vorstellen, wie sie da gegangen sein könnte? Eher schlecht. Hat sie nicht gedacht, hat sie dann wie lacht, das schön, das Kind kommt. Also vielleicht schon auch, aber ich denke auch, vielleicht hat sie nur noch gebrüllt. Ich meine, hey, überlege mal, es stellt sich so eine Frau Geburt von einem Kind vor. Es könnte durchaus sein, dass sie wirklich traurig war und enttäuscht. Und irgendwann sagt sie, Josef, es geht los, die Wehe setzen die. Josef zieht das Handy führen, ruft die Hebammen an und bestellt sie sofort. Er hat kein Handy gehabt, hat keine Hebammen gehabt. Es hat keinen Arzt gehabt, nur ein paar Kühe, die Maria Mut zugemutet haben. Ja. Und so ist das Kind auf die Welt gekommen, in dem Stall. Und Maria hat dann das Kind genommen und hat es in eine Futterkrippe hineingelegt. Und auch das, heute klingt es ja fast ein bisschen romantisch. Ja, in eine Futterkrippe, oh, schön und herzig und so. Aber ich weiss nicht, welche Mutter von euch würde euer kleines Kind in eine Futterkrippe hinlegen, wenn es nicht wirklich so fest nötig wäre, also ernsthaft, ohne daheim noch ein Bettchen zu haben. Dort haben Tiere daraus gefressen. Und in Nazareth, daheim, hätte sie alles tiptop vorbereiten können. Da wäre alles am richtigen Ort gewesen, jedes Küsschen und jedes Deckchen. Und da hat sie einfach nichts gehabt, was sie hätte vorbereiten können. Und es hat wirklich ziemlich übel geschmeckt. Was für eine riesige Not. Auch für den Josef. Und die Frage stellt sich auch schon einmal, warum? Warum? Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hat Maria und Josef keine Ahnung gehabt, warum, was da dran soll gut sein. Ich meine, jetzt könnten sie vielleicht auch sagen, ja gut, aber Gott, jetzt tun wir doch uns bereit machen, dass du deinen Sohn kannst durch uns auf die Welt bringen und jetzt tun wir die Reise nicht, müssen wir unbedingt noch machen, kurz vor der Hinterkunft, jetzt müssen wir noch im Stall, wieso im Stall? Könntest du doch ein Zimmer irgendwo in der Herberge, wenn es nur ein kleines ist? Sie haben es nicht können nachvollziehen. Und jetzt sind ja 2000 Jahre vergangen seither. Und die Frage, können wir die heute besser beantworten? Warum haben sie müssen in so einem Stall die Geburt machen? Hat jemand eine Idee von euch Kindern? Warum nicht im Palast? Warum in einem Stall? Keine Idee. Vielleicht von den grossen Kindern? Dass sie im Stall auf die Welt kommt? Ist es prophezeit worden? Das muss ich mir mal zeigen. Ich glaube nicht. Nein, aber das, oder vielleicht täusche ich mich, kannst du mich durchaus korrigieren. Aber das ist, dass eben Jesus nicht nur einer ist, der für die höheren Menschen gekommen ist, sondern er ist für alle Menschen gekommen. Niemand ist zu gering für Jesus. Niemand ist zu klein. Niemand ist zu arm. Ich sage, ja, der Jesus ist halt zu gross für mich. Oder niemand, der irgendwie, ich weiß auch nicht, im Dreck ist, muss sagen, hey, nein, das ist kein Gott für mich. Dortmal sind Ställe nicht wie heute abgeschlossen rundherum, sondern es sind offene Unterstände, manchmal auch Felsvorsprünge. Also dort hat es keine Türen gehabt. Jeder kann zu Jesus kommen. Wir alle. Und das Kind, das so armselig in der Krippe gelegen ist, das war viel bedeutender als der Kaiser Augustus. Das Kind war der König gefallen, der Könige, der Herr gefallene Herren, wie es die Bibel sagt. Er war der künftige König von dem Land, von Israel, und später wird es dann auch von der ganzen Welt. Das Kind ist Gott selber. Und die Geburt von dem Kind ist die Mitte der Weltgeschichte. Ist ja schon noch eigentlich speziell, oder? Wir datieren die Weltgeschichte nicht nach der Geburt vom Kaiser Augustus, sondern von Jesus Christus. Von dem einfachen Kindli, wo irgendwie keine Ehren und Trompeten und alles rote Teppich gehabt hätte, sondern wo man Stall auf die Welt kam. Normalerweise wären ja Könige Palast geboren. Und darum sind ja die Weisen aus dem Morgenland zuerst auch auf Jerusalem zum Königshof gegangen, weil es gemeint haben, ist ja klar, dass der da ist. Aber das Warum, dass Jesus so geboren ist, können wir auch so beantworten. Er hat nicht nur wollen König sein von den Höhen und Edlen, von denen auch, aber eben auch von allen anderen. Und darum auch von dir und von mir. Und so hat er auf den Luxus von einem König verzichtet und hat buchstäblich den Dreck gewählt. Das ist wirklich eine Geschichte von einer unfassbaren Liebe. Die Geschichte hat seinen Höhepunkt, aber erst erreicht 33 Jahre später ungefähr. Wo nämlich Jesus am Kreuz gehangen ist, verspottet, verlassen. Und wenn er dort unschuldig gehangen ist und gerufen hat, es ist vollbracht. Dort war der Höhepunkt eigentlich. Was ist denn vollbracht? Was hat er denn dort vollbracht? Er hat dort die Schuld von allen Menschen auf sich genommen. Die Schuld von allen Menschen an sich genommen. Durch sein Leiden und sein Tod. Und 3 Tage später ist er aus dem Tod auferstanden. Und so hat er einen Weg bereit gemacht, zurück zu Gott im Himmel. Und der Jesus, der lebt heute. Nicht mehr da auf dieser Erde, aber er lebt immer noch. Und er ist bereit, uns die beiden grössten Geschenke zu geben, die es überhaupt gibt. Die beiden grössten Geschenke. Und das erste Geschenk ist die Vergebung von unserer Schuld. Und es gibt keinen Menschen, der vor Gott nicht mindestens eine kleine Schuld hat. Weil wir nicht seinen Standard leben können. Er ist vollkommen heilig. Er hat nie gelogen. Er hat nie irgendwo gestohlen. Nie eifersüchtig gewesen. Und jeder Mensch hat mehr oder weniger Sünde. Und wir brauchen die Vergebung aus dem Grund. Und darum ist Jesus gekommen an Weihnachten. Und darum hat er am Kreuz dann gerufen, es ist vollbracht. Weil er das Problem gelöst hat. Und das zweite Geschenk ist dann das neue, ewige Leben, das er uns anbietet. Und für das ist er an Weihnachten gekommen. Und jeder kann die Geschenke abholen. Nicht nur an Weihnachten, sondern an jedem Tag. Und meine Frage ist, oder, ja, das, was mich wirklich interessiert, ist auch, hast du die Geschenke schon abgeholt bei Jesus? Hast du bei Jesus einfach die Vergebung angenommen für das, was du nicht gut gemacht hast, und hast du ihn in dein Leben eingeladen? Wenn ich dir Geschenk annehme, dann macht mir Jesus Türen auf in den Himmel. Dort, wo er jetzt ist. Und jetzt lebt er nicht mehr dort in Armut, sondern in einer ungeheuren Herrlichkeit. Und in einer Schönheit, wie man sich's nicht vorstellen kann. Und das will er mit uns teilen. Und für das ist er arm geworden, um uns ganz fest zu beschenken. Wenn wir also die Weihnachtsgeschichte hören, die Geschichte von dieser unfassbaren Liebe, dann ist es eigentlich das Beste, was wir machen können, zu dieser Krippe zu kommen und zu sagen, Jesus, du bist für mich arm geworden. Du bist sogar für mich gestorben und ich bete dich an. Ich danke dir dafür. Wenn wir Jesus annehmen, dann werden wir einmal die Herrlichkeit sehen, wo er jetzt drin lebt. Und werden es nicht nur sehen, sondern werden es auch können drin leben. Das ist Weihnachten. Geschichte von einer unfassbaren Liebe. Amen. Ja, lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass du uns so fest lieb hast. Dass du überhaupt auf unsere Welt, in unsere Welt gekommen bist, dass du den Himmel verlassen hast. Und all die Pracht und Herrlichkeit, die du als Gott dort gehabt hast. Und danke, dass du ja so tief runtergekommen bist, in einen Stall reingekommen bist, in eine Futterkrippe, dass niemand sagen kann, der Gott ist mir zu hoch. Aber du bist so voller Liebe für uns. Und ich danke dir viel, viel Mal, dass du den Weg gegangen bist, auch als Kreuz, wo du gesagt hast, es ist vollbracht, weil du uns möchtest bei dir haben. Danke von ganzem Herzen. Und ich bitte dich, Herr Jesus, du dich uns offenbar, Herr. Dort, wo wir stehen, so wie wir es brauchen, dass wir wirklich verstehen können, wer du wirklich bist und wie du mit uns möchtest auch vorwärts gehen. Du weißt ja, wo wir in der Nöte stehen, Probleme haben, traurig sind, aber auch glücklich sind. Hey, du kannst uns genau dort auch in die Hand nehmen. Danke von ganzem Herzen. Danke, dass es so eine Freudenbotschaft ist. Das Weihnachten ist eine Freudenbotschaft. Danke dir. Amen.